ARD.
In Europa sterben immer mehr Menschen an den Folgen von Hitze.
We have record air temperatures and record greenhouse gas concentrations in the atmosphere. A record number of Europeans affected by heat stress.
Europa ist der Kontinent, der sich weltweit am schnellsten erwärmt. 2023 gab es eine Rekordzahl von Tagen mit extremer Hitzebelastung.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Montag, der 22. April. Heute ist Earth Day. Der Earth Day, der soll seit 70 Jahren jedes Jahr weltweit die Wertschätzung für die Natur und den Planeten stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. Ist kein schlechter Termin, um einen Klimawandelbericht zu veröffentlichen, haben sich scheinbar der Europäische Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation WMO überlegt und genau das gemacht. Es geht in dem Bericht um Europa im Jahr 2023. Und auch wenn es diese Berichte ja jedes Jahr gibt, dieses Mal ist er schon besonders heftig. Da sind viele Rekorde drin. Also Rekorde von der Art, wie wir sie nicht haben wollen. Rekord, das klingt ja oft irgendwie so positiv. Und genau deshalb oder trotzdem gucken wir uns diesen Bericht heute gemeinsam an und sprechen mit einem Klimaforscher auch darüber, wie wir uns am besten an die neue Wirklichkeit anpassen können und was da auch schon alles für getan wird. Ich bin Gina Toneck, heute mal alleine hier und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Klimakrise. Ah, das trifft auch vor allem die Menschen im Süden, in Afrika zum Beispiel oder im Outback in Australien. Wir hier in Europa, vor allem in der Mitte, wir sind doch relativ sicher. Das war schon, glaube ich, keine ganz seltene Ansicht oder zumindest bei vielen so ein Gefühl. Vor allem, wer sich nicht wie zum Beispiel in der Landwirtschaft beruflich oft mit dem Wetter auseinandersetzt, konnte das Thema echt lange ausblenden. Aber dann gab es auch bei uns im Sommer Tage mit 36, 37, 38 Grad. Die Flutkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel mit mehr als 130 Toten. Und dann war es doch so ein bisschen, das ist vielleicht doch alles gar nicht so weit weg. Jetzt haben der Europäische Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation WMO eben zusammen diesen Bericht zum Zustand des Klimas in Europa rausgegeben. Und der kommt zu dem Schluss, Europa ist besonders stark von der Erderwärmung betroffen. Und 2023 war dazu noch ein besonders heftiges Jahr. Samantha Burgess, die ist die Vizechefin von Copernicus und die hat da mal so einen kleinen Überblick gegeben.
Eine Rekordzahl von Europäern war von Hitzestress betroffen. Es gab aber auch Rekordtemperaturen des Atlantiks und eine Rekordschmelze der Gletscher. Wir haben auch eine große Anzahl von Extremereignissen erlebt, von den europaweit größten Waldbränden in Griechenland im vergangenen Jahr bis hin zu zahlreichen und häufigen Überschwemmungen und Stürmen in Europa.
Samantha Burgess hat auch eine ganz schöne Metapher benutzt für die Situation. Sie hat vom Canary in a Coal Mine gesprochen. Also vom Kanarienvogel, den Kohlearbeiter mit in eine Mine genommen haben. Wenn der Kanarienvogel wegen des Kohlenmonoxids keine Luft mehr bekommen hat, dann wussten die Arbeiter, okay, jetzt mal langsam raus hier. Das ist ein englischsprachiges Sprichwort, das hier einfach ganz gut passt, dass eben die Situation ernst genommen werden sollte als Warnung. Gucken wir mal auf ein paar Zahlen. 11 Monate des vergangenen Jahres waren überdurchschnittlich warm. Der September sei sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1940 gewesen. Und je nachdem, welche Daten man sich anguckt, war auch das Jahr insgesamt entweder zusammen mit 2020 das wärmste oder knapp nach 2020 das zweitwärmste Jahr. Insgesamt sei ein Rekordwert an Tagen mit sogenanntem extremen Hitzestress registriert worden. Das sind gefühlte Temperaturen von mehr als 46 Grad. Und es war nicht nur heiß, sondern auch nass. Sogar eines der nassesten Jahre, die bisher registriert wurden. 7% mehr Regen als im Durchschnitt gab es. Dadurch dann auch schwere Überflutungen, unter anderem in Griechenland und Italien, aber auch in Teilen von Norddeutschland. Also, puh. Das hatten selbst die Profis nicht ganz so gebündelt erwartet, sagt Copernicus-Chef Carlo Buontempo.
Some of the events.
Einige der Ereignisse der Jahre 2022 und 2023 haben die wissenschaftliche Gemeinschaft überrascht, aufgrund ihrer Intensität, ihres schnellen Auftretens, ihres Ausmaßes und ihrer Dauer.
Der Speed of Onset, Extent and Duration.
Also ganz schön viel zu verarbeiten und deshalb habe ich heute mit Jakob Tscheischler vom Umweltforschungszentrum Leipzig gesprochen. Nicht nur darüber, was alles gerade passiert, sondern auch darüber, was schon alles gemacht wird, damit wir damit gut umgehen können. Aber erstmal eine grundsätzliche Frage. Im Bericht steht, Europa sei besonders stark betroffen. Wieso denn?
Europa ist im Moment der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt von allen. Und das hat, also gibt es verschiedene Gründe dafür. Es ist auch noch nicht komplett verstanden. Aber ein paar Gründe sind unter anderem zum Beispiel, dass die Luft sauberer geworden ist und dadurch mehr Strahlung der Sonne dann auch auf dem Boden ankommt und es dadurch schneller wärmt als anderswo, wo die Luft nicht so schnell so sauber geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Es gibt aber auch die Beobachtung, dass sich bestimmte Wettermuster in Europa häufiger vorgekommen sind in den letzten Jahren, die zu besonders heißen Temperaturen führen, im Sommer zum Beispiel. Und das Gegenteil ist der Fall in Nordamerika. Also Europa erwärmt sich schneller wegen diesen dynamischen Wettermustern und Amerika erwärmt sich langsamer. Wir wissen aber nicht genau, ob sich dieser Trend zum Beispiel in Zukunft so fortsetzen wird.
Also wir waren ja gerade in Mitteleuropa auch echt lange verwöhnt mit einem milden Klima ohne große Extreme. Also eigentlich ziehen wir ja jetzt nur nach im Vergleich zu vielen anderen Regionen. Wie leben denn die Menschen da schon so lange damit?
Generell sind so menschliche Gesellschaften, glaube ich, immer an die Temperaturvariabilität gewöhnt, die sie so historisch erlebt haben. Also Hitzewellen, die Südeuropa hätte oder Australien oder tropische Länder, die würden bei uns zu noch viel größeren Schäden führen. Also die Anomalien bei uns, die wie extrem Hitzewellen zum Normalfall sind, das ist eigentlich eher das Ausschlaggebende als die absoluten Temperaturen, wenn es um Auswirkungen geht, auch auf den Menschen und die Gesellschaften. Zum Beispiel Menschen in Australien sind viel stärker an wesentlich höhere Temperaturen gewöhnt und können sich aber auch besser schützen, weil sie überall Klimaanlagen haben oder sie dann auch nicht rausgehen in solchen Situationen.
Okay, und eben diese australischen Hitzewellen, die könnten auch bei uns drohen, immer mehr in Zukunft. Und wir sehen auch immer mehr Dürren, Starkregen, Überflutungen in Europa. Was kann denn Europa dagegen tun? Beziehungsweise wie können wir mit diesen Gefahren besser umgehen? Denn alles dafür tun, dass der CO2-Ausstoß minimiert wird und die Erde sich nicht noch mehr erhitzt als ohnehin schon, das ist ja das eine. Aber die Lage ist im Moment, wie sie ist. Das heißt, wir müssen uns doch auf irgendeine Art anpassen. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, das ist richtig. Also viele der jetzigen angestoßenen Trends können wir gar nicht so schnell umkehren. Deswegen ist Anpassung eigentlich unumgänglich. Und für viele Ereignisse kennen wir ja auch ganz gut die Entwicklungen. Also bei Temperaturen können wir schon recht gut vorhersagen, wie das auch in Zukunft aussehen wird. Bei Dürren und Überflutungen ist es schwieriger, aber auch da wissen wir, dass die extremer werden in Zukunft. Und da gibt es schon auch Konzepte, zum Beispiel, wie man, also es generell fällt mehr Wasser in kürzeren Zeiträumen und dann gibt es wieder längere Perioden, wo gar kein Wasser fällt. Da gibt es zum Beispiel Konzepte wie zum Beispiel die Schwammstadt, dass man das Wasser, was dann fällt, länger in den Städten hält oder in der Landschaft, dass es nicht so schnell wieder abfließt und dass man dann auch in Dürreperioden auch dann noch Wasser zur Verfügung hat.
Wie kann das aussehen? Wie wird dieses Wasser dann gehalten?
Also zum Beispiel durch Rückfangbecken einfach, dass das Wasser in großen ja, Becken einfach aufgefangen wird und dann nicht gleich abfließt, wie es im Moment eher der Fall ist in vielen Städten. Ähnliches gibt es auch für die Planung. Also die Flüsse zum Beispiel sind in den letzten Jahrhunderten sehr stark begradigt worden, was dazu führt, dass das Wasser ganz schnell abfließt und wieder den natürlicheren Lauf von den Flüssen zu generieren, dass die dann mehr mäandern durch die Landschaft, führt auch dazu, dass das Wasser länger gehalten wird, bevor es wieder ins Meer fließt. Wenn wir über Hitze reden, gibt es natürlich auch Pläne dazu, wie man Hitzeschutzpläne generiert. Unser Gesundheitsminister hat das für Deutschland auch vor. Also das ein wichtiger Schritt ist überhaupt erstmal die Menschen dazu, das Bewusstsein zu stärken, wie schädlich Hitze sein kann und wie man sich verhält und in der Hitzewelle.
Gucken wir uns doch mal diese Hitzeschutzpläne an, von denen gerade die Rede war. Gesundheitsminister Lauterbach hat die letzten Sommer angekündigt, um für nächsten Sommer gerüstet zu sein. Bis jetzt gibt es in Deutschland keine so richtigen Konzepte, um die Menschen vor der Hitze zu schützen. War halt nie wirklich nötig. Es hat ja allein schon kaum jemand eine Klimaanlage bei uns. Das können sich viele Menschen in asiatischen Ländern ja kaum vorstellen, dass wir hier im reichen Deutschland bei 35 Grad schwitzend in unserer Dachgeschosswohnung sitzen und uns kaum bewegen können, obwohl es ja technische Mittel gäbe. Aber mittlerweile gibt es ja auch hier immer häufiger sogenannte Hitzetote, also Menschen, die aufgrund der hohen Temperaturen sterben. Das heißt, das Thema ist schon sehr viel präsenter. Letzten Sommer waren es laut dem Robert-Koch-Institut mehr als 3000 Menschen. Und deshalb will die Bundesregierung eben was tun. Bei der Ankündigung von diesem Hitzeschutzplan, da war die Rede zum Beispiel von kostenlosem Trinkwasser in öffentlichen Räumen oder auch Schutzräumen, in denen wir uns abkühlen können. Das Hitzewarnsystem vom Deutschen Wetterdienst, das solle weiter verbreitet werden, aber das Ganze ist noch nicht alles richtig konkret. Das Gesundheitsministerium hat aber vorab schon mal ein Plakat rausgegeben mit Tipps für die Sommerhitze. Ich sag mal so, die sind jetzt nicht alle so ganz neu. Viel trinken steht drauf, Wohnung kühl halten, also tagsüber Fenster und Vorhänge zu, morgens und abends lüften dann. Im Schatten bleiben, wenn man draußen ist, nicht zu sehr anstrengen und eher leichte Sachen essen. Also viel Obst und Gemüse zum Beispiel. Und wichtig ist auch ein bisschen Salz, weil wir das nämlich ausschwitzen. Ein paar weitere Tipps wären zum Beispiel noch leichte Kleidung aus atmungsaktiven Stoffen, Viskose, Leinen oder leichte Baumwolle oder so zum Beispiel und helle Farben, denn die reflektieren das Sonnenlicht besser. Der Copernicus-Bericht hat aber auch gezeigt, dass die Risiken bei der Gesellschaft jetzt schon mehr ins Bewusstsein rücken. Und das war auch ein Ziel von diesem Konzept. Also, es tut sich schon was im Moment. Aber wir hören noch mal, wie Jakob Tscheischler vom Umweltforschungszentrum Leipzig die Entwicklung gerade einschätzt. Den habe ich gefragt, ob seiner Meinung nach schon genug passiert, also genug Fokus auch auf die Forschung gelegt wird, um die Folgen der Klimakrise zu verstehen und damit umzugehen.
Ja, ich denke, viele Ideen sind da schon auf dem Tisch. Weniger wird gemacht, aber die Forschung hat auch lange sich auf das Klima allein fokussiert, auch in den letzten Jahrzehnten. Und die Forschung in der Anpassung ist eigentlich relativ neu. Also es ist jetzt noch gar nicht so lange schon der Fall, dass wir da auch so viele Konzepte schon entwickelt haben oder vieles wird auch noch entwickelt werden müssen für die Zukunft. Also die Klimafolgenforschung ist eigentlich jünger als die reine Klimaforschung.
Das heißt, da sehen Sie schon noch Potenzial in der Zukunft quasi?
Ja, definitiv. Ja.
Gut, das klingt erstmal gut, denn da kommt ja schon noch ein bisschen was auf uns zu. Aber wir hören jetzt immer von diesen Rekorden. Wenn wir mal auf die Zukunft gucken, wird es dann jetzt wirklich jedes Jahr im Sommer so extrem heiß? Oder kommt das vielleicht eher in Wellen mal so, mal so?
Das lässt sich nicht so leicht sagen. Generell würde ich schon annehmen, dass es eher so in Wellen kommt. So war das auch in der Vergangenheit. Also grundsätzlich erwarten wir natürlich immer ein Anstieg über mehrere Jahre gemittelt, ein Anstieg in Hitzewellen, Anstieg in extremen Niederschlägen, in Dürren. Aber ob das jetzt zu einem bestimmten, ob das jetzt sich gleichmäßig über die Jahre verteilt, ist meistens variiert es eigentlich so ein bisschen. Also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ein sogenanntes El Niño-Jahr. Das ist generell wärmer als andere Jahre und dadurch hat man dann auch mehrere Hitzewellen. Jetzt global gesehen in Europa hat das nicht so wahnsinnig starke Auswirkungen. Aber ich würde schon annehmen, dass es immer wieder Jahre gibt, wo das alles so zusammenfällt, wie wir das letztes Jahr hatten, und dann wieder andere Jahre, wo es nicht so extrem sein wird.
Aber gut, immerhin zwischendurch vielleicht mal hier und da ein Jahr zum Durchatmen, wenn auch auf einem warmen Niveau. Das ist ja zumindest eine Perspektive. Dass wir aber weiterhin immer auch mal wieder mit extremen Bedingungen rechnen müssen, das sagt auch Samantha Burgess von Copernicus.
Whilst we have record air temperatures and record greenhouse gas concentrations in the atmosphere.
Solange wir Rekordlufttemperaturen haben und Rekordkonzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre, werden wir weiterhin extreme Ereignisse erleben. Und wir wissen, dass diese extremen Ereignisse häufiger und intensiver werden. Wir werden also wahrscheinlich weiterhin Rekorde erleben, bis wir unser Klima stabilisiert haben und zum Netto-Nullpunkt gelangen.
So we are likely to continue to see records until we stabilize our climate and get to net zero.
Jetzt nochmal zu Klimaforscher Jakob Tscheischler. Ich habe den gefragt, was ihn an diesem Bericht zum Zustand des Klimas in Europa denn am meisten überrascht hat.
Der Waldbrand, das fand ich noch auffällig, das war mir gar nicht so bewusst. Also letztes Jahr war das Jahr mit der größten Waldbrandfläche, seit es gemessen wird.
In Europa?
In Europa, genau. Und was jetzt in dem Bericht selber nicht so als Ereignis vorkam, aber das beeindruckendste Ereignis eigentlich für uns oder für mich war dieses, wir hatten so ein sogenanntes Omega-Muster ziemlich lange im Sommer, wo es in der Iberischen Halbinsel extrem viel geregnet hat und dann später in Griechenland, da hat man die Überschwemmungen gesehen in den Erntebereichen und währenddessen war es in Zentraleuropa extrem heiß. Das war so ein recht stabiles Wettermuster, was ziemlich lange dann sich gehalten hat und was zu extrem unterschiedlichen Extremereignissen gleichzeitig geführt hat in Europa. Das war schon auch ungewöhnlich. Also die Stärke des Niederschlags und der Temperatur, die sind vom Klimawandel natürlich mit beeinflusst. Aber ob dieses Muster jetzt ungewöhnlich lange wegen des Klimawandels über Europa lag, das ist unklar eigentlich. Das müssen wir erst untersuchen. Aber das Muster an sich war schon sehr ungewöhnlich.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind die Meere. Dabei gab es da auch eine krasse Zahl in dem Bericht. Eine Hitzewelle im Atlantik, die sich westlich von Irland und um das Vereinigte Königreich gebildet hat, hat für Temperaturen gesorgt, die teilweise 5 Grad über dem Normalwert lagen, heißt es da. Können Sie das nochmal für uns einordnen, was das bedeutet?
Ja, in Meerestemperaturen sind solche extremen Exkursionen noch eigentlich viel extremer als auf dem Land. Also 5 Grad ist wirklich extrem in Meerestemperaturen. Und generell führt es, sind die Meeresökosysteme oft an bestimmte Temperaturnischen angepasst. Und wenn dann für so einen langen Zeitraum die Temperaturen so extrem viel höher sind als im Normalfall, erwarten wir schon dann auch, dass die Ökosysteme im Meer sehr stark beeinträchtigt sind. Es gab jetzt die Nachricht vor ein paar Tagen, dass wir jetzt die 4. globale Korallenbleiche haben, weil die Meerestemperaturen global jetzt schon seit über einem Jahr auf Rekordhöhe liegen für jeden einzelnen Tag.
Und was kann man dagegen machen?
Recht wenig eigentlich. Also da ist das Wichtigste wirklich die Emissionen auf Null zu bekommen, damit man zumindest den weiteren Anstieg verringert. Es gibt so Ideen, wie man Korallenriffe vielleicht schützt, auch vor extrem heißen Temperaturen oder wie man die rekonstruiert. Aber in vielen Fällen wird es auch einfach zu nicht wiederbringlichen Schäden führen.
Sagt Jakob Tscheischler vom Umweltforschungszentrum Leipzig. Zum Schluss vielleicht auch noch mal ein paar positive Aspekte aus diesem Copernicus-Bericht. Die gibt es durchaus. 2023 waren die Bedingungen für die Herstellung von Ökostrom sehr günstig. Der Anteil am gesamten Strommix, der lag mit 43%, so hoch wie noch nie zuvor. In Deutschland waren es sogar mehr als 50%. Diese Zahlen, die waren schon bekannt, aber die sind hier einfach noch mal in den Zusammenhang gesetzt worden. Denn viel Sonne zum Beispiel sorgt auch für viel Solarstrom, wenn genügend Anlagen da sind. Und auch die Windenergie hat abgeliefert. Es gab nämlich viele Stürme und der viele Regen hat dann dazu auch noch für mehr Wasserkraft gesorgt. Eine weitere Sache, die die Forschenden gut finden, ist, dass sie besser international zusammenarbeiten, sagen sie. Das klingt jetzt gar nicht so gravierend, aber sorgt dafür, dass das Wissen mehr gebündelt werden kann und ein genaueres Bild entsteht, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt und was noch getan werden muss. Das waren die News Junkies für heute mit Gina Toneik, ausnahmsweise alleine. Morgen dann wieder wie gewohnt zu zweit und grundsätzlich jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Und wenn ihr jetzt sagt, auch so ein bisschen Podcast geht schon noch, dann hier noch eine Empfehlung, ein kurzer Ausflug über die Grenze nach Polen. Unser Nachbarland ist nach der Parlamentswahl da massiv im Umbruch. 8 Jahre war die nationalkonservative PiS-Regierung an der Macht, hat das Land geprägt, umgebaut. Jetzt soll Polen wieder offener und europäischer werden. Und da passt dieser Jahrestag sehr gut. In unserem Podcast in Polen aus dem ARD-Studio Warschau, da geht es diese Woche um den EU-Beitritt von Polen und von 9 weiteren Ländern vor 20 Jahren. Nach wie vor gibt es kaum ein Land, in dem die Menschen so pro-EU sind wie Polen. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Viel Spaß!
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.